Ja, ich wurde gebeten, mich kurz vorzustellen. Ich mache das sehr gerne. Ihr seht hier einen jungen Strahlen voller Freude. Freude herrscht. Und so ist es auch, wenn ich mich vorstellen darf. Es ist eine große Freude, mit meiner Familie unterwegs zu sein, meiner Frau Susanne und unserem lieben Sohn Usia. Ich dachte, wenn er schon unten in der Hütte ist, dann bringe ich ihn euch hier auf die Leinwand, dass ihr ihn auch sehen könnt. Und sehen könnt, was für eine Freude er ausstrahlt in unserem Leben. Es ist ein Wunder, so ein Kind. Und ich freue mich immer wieder über die Dinge, die ich mit ihm erlebe, die wir erleben. Einfach schön. Wir sind seit einem Jahr in Wilchingen. Ich bin dort angestellt als Pastor. Und wir haben uns dort schon mittlerweile gut eingelebt. Doch etwas hat gefehlt. Der Besuch bei euch. Als ich gesagt habe, dass ich nach Wilchingen gehe, den Kanzeltausch mache, also ich habe die Kanzel nicht mitgenommen, wir haben nur die Plätze getauscht, da hat jemand gesagt, du gehst zu unserer Partnergemeinde. Da habe ich ihn zuerst mal groß angeschaut und gesagt, ja was, Partnergemeinde, haben wir eine Partnergemeinde? Du meinst, dort wo ihr eure Partner her habt? Nein, natürlich nicht, das ist auch geschehen, habe ich gehört, es gibt ja Wilchinger, Dainger, Perli, das ist wunderbar. Aber ich habe auch gehört von dieser Vergangenheit, die wir als Gemeinde miteinander haben. Vieles wurde da auch miteinander erlebt, durchlebt. Und ich freue mich, dass wir heute mit diesem Kanzeltausch diese Geschichte etwas weiter schreiben können. Diesen Austausch haben. Hier im Kanton Schaffhausen als FGs finde ich einfach toll. Vielen Dank auch für diese Einladung, dass ich heute nach einem Jahr hier darf sein. Ein wunderbares Vorrecht. Ja, Freude herrscht. Ich habe mir aufgeschrieben, vierfach. Das eine ist eben die Freude, dass ich heute hier darf sein. Die zweite Freude ist, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus, an dieses Erlösungswerk gerettet sind. Dass er uns erlöst hat. Das ist eine zweite große Freude. Und wie hat es der Engel gesagt in der Adventszeit, in der Weihnachtsgeschichte? Siehe, ich verkündige euch große Freude. Ja, das ist die dritte Freude heute, an diesem ersten Adventstag. Wir dürfen uns freuen auf diese Zeit. Wir erinnern uns an diese Ankunftszeit von Jesus Christus hier auf der Erde, wo er kam, uns zu erlösen. Was für ein Vorrecht. Und als viertes freue ich mich besonders, oder ist mir noch die Freude so im Herzen von letzten Freitag. Da war ich in Bern. Was ist in Bern so besonders geschehen in dieser Woche? Da war das Live on Stage. Das hat mich begeistert. Ich war dort vor Ort und habe gesehen, wie viele, viele Menschen nach einem Musical von einer Stunde und einer Predigt von einer halben Stunde zum Kreuz gegangen sind und ihr Leben Jesus Christus übergeben haben. Zum ersten Mal in ihrem Leben begriffen haben, wow, ich darf frei sein von dieser Last der Sünde. Da poppert mein Herz. So gut. Und es ist nicht nur mein Herz, das sich freut. Ich möchte euch aus Lukas 15 vorlesen, was da geschieht. Wenn Menschen ihr Leben Jesus Christus übergeben, das sagt Jesus selbst in diesen Gleichnissen, die er in Lukas 15 erzählt Folgendes. Wir kennen das Gleichnis vielleicht von dem verlorenen Schaf. Und er sagt, als der Hirte es wieder gefunden hat, da war Freude. Und er sagt, Vers 7, da im Kapitel 15, ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und dann bringt er ein zweites Gleichnis von der Drachme, die eine Frau gefunden hat, nachdem sie es lange, lange gesucht hat. Und sie lädt die Nachbarn ein, die Freundinnen. Und dann sagt Jesus, Vers 10, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat. Wow, also wenn Menschen ihr Leben Jesus Christus übergeben, Dann ist es nicht nur die Freude von uns Menschen, die zusehen und Freude daran haben, sondern da ist eine Party im Himmel, eine große Freude über diese Entscheidung. Freude herrscht. Freude herrscht. Wow. Und ihr merkt, es juckt mich immer wieder. Das ist einfach so ergreifend. Und wir wollen uns heute einen Text anschauen aus dem Philipperbrief. Im Philipperbrief wird dann nämlich auch immer wieder von dieser Freude gesprochen. Und auch uns aufgefordert, uns zu freuen. Das kommt sehr häufig vor. Es ist so ein Grundtenor. Und wir möchten miteinander heute anschauen, was ist denn der Grund für uns Christen, sich zu freuen? Warum dürfen wir und sollen wir uns freuen? Und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam Philipper 2, Verse 1 bis 11 zu lesen. Philipper 2, Verse 1 bis 11. Gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt? Eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist? Ein herzliches Erbarmen? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euch, an euer eigenes Wohl, sondern an das des anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Ihr war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, im Himmel geehrt. Ich möchte einen ersten Punkt heute nennen. Freude an Gottes Wirken unter uns. Hier in diesem Text, da kommt einmal Freude vor, und zwar die Freude von Paulus. Er sagt, macht meine Freude vollkommen. Geht es jetzt darum, dass Paulus einfach Freude hat? An der Gemeinde? Geht es um ihn? Wie sollen wir das verstehen? Nun, die Philipper, das war eine Gemeinde, wo Paulus gegründet hat. Er hat viel in sie investiert. Er war mit ihnen unterwegs, hat sie gelehrt, sie geprägt. Und vieles im Glauben haben sie schon gelernt von ihm. Wir lesen das in den Versen 1, wo er das erwähnt. Bei euch ist schon Ermutigung, Christus zu folgen. Das geschieht schon. Bei euch ist tröstender und liebevoller Zuspruch für zerbrochene Menschen. Bei euch, ihr habt Gemeinschaft im Heiligen Geist. Bei euch ist inneres Mitgefühl und Erbarmen spürbar. Das wurde in dieser Gemeinde in Philippi gelebt. Man hat das gemerkt, wenn man dort ein- und ausging. Und darüber freut sich Paulus. Und dann sagt er weiter, jetzt in Vers 2, dann, wenn das bei euch schon so ist, jetzt möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen. Und er macht es auf liebevolle Weise, sagt er ihnen jetzt den nächsten Schritt in Vers 2. Was kommt jetzt? Kommt, dass sie die gleiche Einstellung haben sollen. Dass sie in derselben Einstellung lebt, in dieser gleichen Ausrichtung miteinander unterwegs seid und das zusammen in Liebe tut. Er nennt also zwei ganz wichtige Punkte in Bezug auf die Gemeinde. Nämlich, erstens, dass sie eine gleiche Ausrichtung haben, dass sie gleich denken, könnte man auch hier sagen. Dass sie miteinander das gleiche Ziel verfolgen. Das heißt theologisch, aber auch von der Vorstellung, wie wir das Gemeindeleben vor Ort, die Vision quasi, dass das eine Stoßrichtung ist, die wir haben. Am gleichen Strick ziehen, das kennen wir ja als Bild, dass wir miteinander in die gleiche Richtung und nicht gegeneinander ziehen. Doch das allein, so sagt er, das reicht nicht. Man kann die gleiche Vision haben, das gleiche Ziel und dennoch nicht vorwärts kommen, weil man sich gegenseitig blockiert, nicht in Liebe miteinander umgeht. Und die Gemeinschaft kommt nicht vorwärts. Darum erwähnt er den zweiten ganz wichtigen Punkt, dass wir in Liebe miteinander umgehen sollen. Nun, wie kann das geschehen? Er führt das in den Versen 3 und 4 aus. Er sagt hier, tut das nicht aus Streitsucht. Wenn es darum geht, nur gegeneinander zu kämpfen, dann ist das nicht richtig in der Gemeinde. Und auch kein Ehrgeiz soll herrschen in der Gemeinde. Ehrgeiz, das geht darum, dass es um meine Pläne, um meine Ziele geht. Vielleicht auch um mein Ansehen, was ich erreicht habe. Das soll euch nicht treiben, das soll nicht eure Motivation sein. Sondern, und dann sagt er das, seid vielmehr bescheiden. Und achtet den anderen höher als dich selbst. Denk nicht an das eigene Wohl, sagt er hier, sondern an das Wohl des anderen, das Wohl der Gemeinde. Das ist sehr herausfordernd, meine ich. Er fordert hier die Gemeinde heraus, diesen Schritt zu tun. Und nicht nur die Gemeinde in Philippi, nein, er fordert auch uns heraus. Uns in Wilchingen, aber auch euch hier in Dahingen. Wie steht es denn um diese Punkte? Ich kenne euch noch zu wenig, weiß nicht, wo ihr als Gemeinde im Moment steht, keine Ahnung. Aber wie steht ihr persönlich vielleicht in Bezug auf diese ganzen Punkte, Streitsucht, Ehrgeiz? Wie geht ihr damit um? Geht es um dich selbst und deine Vision, deine Pläne? Oder sagst du, nein, ich will Gott dienen und ich will in dieser Stoßrichtung ziehen, der Leitung der Gemeinde folgen? Und hier dienen vor Ort und den anderen höher achten als mich selbst. Wie hast du das persönlich vielleicht auch mit dem anderen höher achten als dich selbst, wenn du an die anderen denkst? Denkst du, ja, ich kann es dann schon noch besser? Oder freust du dich, wenn der andere auch Fähigkeiten hat und mitbringt, die deine Fähigkeiten übersteigen? Sagst du ihm das auch, ermutigst du ihn auch und sagst, hey, gut hast du das gemacht. Toll, hast du hier im Glauben einen Fortschritt gemacht. Freuen wir uns an dem, was Gott hier wirkt, auch unter uns in der Gemeinde. Ich denke da an eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe auch lange Jungschar geleitet. Ich finde das cool, dass ihr Jungschi macht. Absolut genial. Das braucht's. Und dort hatten wir einen Minileiter bei uns. Und wir gingen ins Sommerlager, hatten da ein Aufbaulager. Und dunkle Wolken kamen. Und ihr wisst, im Sommerlager draußen mit Zelten und alles sind dunkle Wolken nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Und ich sagte schon meinen Leuten, hey, jetzt Jungs, jetzt müsst ihr einfach ran, jetzt müssen die Zelte haben, bevor es Regen kommt. Und dann war da ein Minileiter. Er hieß Reto. Und dieser Reto, er hat gesagt, Ramon, anstatt uns so anzuheizen, könnten wir nicht einfach beten? Und das war für mich als Hauptleiter so, bam, so ein Faust ins Gesicht. Warum? Er hatte recht. Und ich habe es nicht gesehen. Ich war so auf diese Dinge fokussiert. Und ich hatte so Freude, dass er in diesem Glauben lebte. Viel mehr glaubte als ich in diesem Moment. Und mich darauf hinwies, wir sollten beten. Und wir haben es getan. Und wie Gott einfach großartig ist. Die Wolken sind an uns vorbeigezogen. Es kam nicht regnen. Was für eine Ermutigung war das für diesen jungen Mann. Ich habe ihm gesagt, danke, hast du uns das gesagt. Ciao, Gott hat gehört. Wow. Wir waren einfach dankbar und voller Freude. Und ich meine, dass wir uns gegenseitig auch da ermutigen dürfen. Sagen, danke, dass du so einen Einsatz machst. Danke, dass du dich einfach so investierst. Und uns auch freuen über Entwicklungen von Menschen, die sie machen im Glauben. Freuen wir uns also an Gottes Wirken unter uns. Paulus hat hier auch Freude, auch wenn er ihnen sagt, ihr müsst noch wachsen. Aber er hat so gesagt, meine Freude ist da und ihr könnt sie jetzt noch größer machen, wenn ihr diesen zweiten Punkt, nächsten Punkt auch beachtet. Aber er hat sich gefreut an dem, was war. Freuen wir uns an unserer Gemeinde, an dem, was Gott wirkt hier auch in Deingen. Nun, wir kommen zum zweiten Punkt. Paulus hat hier gesagt, achte den anderen höher als dich selbst. Und er nennt jetzt eine ganz herausfordernde Aufforderung. Vers 5. Lesen wir Vers 5. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Wow! Wir sollen genauso sein wie Jesus. Diese Einstellung von Jesus sollen wir haben. Und er beschreibt jetzt dann diese Einstellung von Jesus. Er sagt, schaut auf Jesus, schaut ihn an. Er soll euer Vorbild sein, wie ihr euch verhaltet. Und dann, wie verhaltet sich Jesus? Und wir lesen jetzt in diesen Versen 6 bis 11 einen Lobpreis. Wenn Paulus von Jesus erzählt, dann kann er nicht anders, als einfach in einen Lobpreis einzustimmen. Es ist etwas Wunderbares, eine wunderbare Stelle, wo man auch das Herz von Paulus sieht. Er kommt ins Jubeln. Und diese Verse 6 bis 11 sind so ein Jubelpsalm oder so ein Hymnus, ein Philipper-Hymnus wird er auch genannt. Und da gibt es zwei Bewegungen jetzt in dieser Szene. Die erste ist von Vers 6 bis 8. Da lesen wir davon, wie er beschreibt, wie Christus sich erniedrigt, auf diese Welt kommt. Und dann Vers 9 bis 11, wie er erhöht wird. Und wir wollen das genauer anschauen. Versen 6 bis 8, ich lese sie euch nochmals vor. Er war genauso wie Gott, also Jesus ist gemeint, und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und in diesen ersten Versen, da erkennen wir die Weihnachtsgeschichte. Advent. Jesus wird Mensch. Und da ist voll von theologischen Wahrheiten drin. Ich möchte sie einige kurz erwähnen. Das erste heißt es hier, er war genauso wie Gott. Jesus Christus ist Gott. Halten wir das fest. In Jesus Christus kommt Gott selbst auf diese Erde. Zweitens. Da heißt es, er hielt diese Gestalt nicht gewaltsam fest. Er legte alles ab. Jesus ließ sich einschränken, beschränken aufs Menschsein. Jesus verließ diesen herrlichen Ort im Himmel und kam auf die Erde. Er wurde dem Sklaven gleich. Das ist nicht einfach ein schöner Job, Sklave zu sein. Heute haben wir vielleicht manchmal ein so idealistisches Bild von Sklaven. Vielleicht sind sie noch gefangen, gefesselt und so, aber es geht ihnen gut. So denken wir vielleicht. Nein, Sklave zu sein war nicht schön. Wenn Paulus von diesem Sklaven spricht, dann hat er ein Bild von Menschen, die geknechtet sind, von Menschen, die schwere Last tragen, die verletzt werden, die zutiefst in der Gesellschaft zu unterst sind. So tief hat sich Jesus hinuntergelassen. Vielleicht ein Vergleich, ein Bild, das hinkt extrem, wie Bilder immer hinken. Aber stell dir vor, du müsstest eine Ameise werden. Kleine Ameise. Du müsstest vieles in Kauf nehmen. Du könntest nicht mehr diese Dinge tun, die du jetzt tun könntest. Du musst dich einschränken, beschränken. Du bist viel mehr ausgesetzt, all diesen Winden, Umständen, und da kommt ein Mensch und tschack, bist du vielleicht weg. Für Gott war dieser Schritt von Gott zum Mensch noch viel größer. Er hat sich derart klein gemacht für uns. Vielleicht hilft das Bild von einem Floh, der ist ja noch kleiner als die Ameise. Also wirklich, wirklich niedrig hat sich Gott gemacht für uns. Er wurde ein Mensch, und das ist die dritte theologische Wahrheit, er wurde ein Mensch wie du und ich. Hier heißt es, alle haben ihn so gesehen, als Menschen. Das heißt, er hat gegessen. Er ging auch mal aufs WC kurz. Er hatte Freude und Schmerz empfunden. Er lachte und er weinte. Weißt du, Jesus sieht dich genau in deiner Situation heute. In deiner Lebenssituation, wo du stehst. Und er sieht dich nicht einfach nur von außen, nein. Er kann das nachempfinden. Eins zu eins. Er weiß, was es heißt, Schmerz zu erfahren. Er weiß, was es heißt, zu leiden. Er weiß, was es heißt, zu verlassen zu sein. Jesus weiß das, was das für ein Gefühl im Herzen ist. Und diese Erniedrigung, sie ging sogar noch weiter. Vom Sklaven zum Tod. Zum toten Menschen. Hier heißt es, er wurde erniedrigt und gehorchte Gott bis zum Tod. Jesus selbst war so gehorsam, dass er sogar starb. Das beschämt mich. Wenn ich an meinen Gehorsam denke, Gott gegenüber, dann beschämt mich diese Aussage. Wie treu bin ich? Ich stolper schon oft im kleinen Alltag über Dinge. Und er war so treu bis in den Tod. Was ist das für ein Opfer, das Jesus da bringt? Und warum nahm er das alles auf sich? Warum ließ er das zu? Weil er eine Perspektive hatte. Weil er wusste, dass das der Auftrag war von seinem Vater, Gott im Himmel, dass er am Kreuz sterben sollte. Warum? Für die Schuld der Menschen, für die Schuld von dir und mir. Er trug unsere Bestrafung am Kreuz von Golgatha. Ihr habt hier das ja wunderbar illustriert, hier vorne. Diese dunkle Zeit auf dem Kreuz. Das Schwere, diese Last, die Dunkelheit in unserem Leben, die hat er am Kreuz getragen. Damit wir nun von ihm Vergebung empfangen können. Und das ist die freudige Botschaft. Das ist die Motivation von Gott, dass er seinen Sohn sandte, damit wir gerettet werden. Vergebung empfangen können. Und wenn ich jetzt im Gebet meine Fehler Jesus Christus hinlege und sage, Herr, schau meine Fehler. Bitte vergib zu mir. Es tut mir leid, dass ich diese Fehler gemacht habe. So sagt uns die Bibel, ich werde dir vergeben. Du wirst rein werden vor Gott. Und das ermöglicht uns wieder, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und wie farbenfroh ist das hier, diese große Wand auf dieser Seite, nach dem Kreuz. Da darf Freude herrschen. Da dürfen wir die Fülle Gottes erleben, in all ihren Ausführungen und Farben. Durch Jesus Christus haben wir diese Perspektive auf Freude. Hier auf der Erde, aber auch dann vor allem bis in die Ewigkeit hinein. Diese unbegreifliche große Liebe, die hier spürbar wird, seine Hingabe bis zum Tod, das, so sagt Paulus, soll der Maßstab sein für unser Zusammenleben. Dass wir uns auch hingeben in die Gemeinschaft, in die Beziehungen, wo wir drin sind. Eben in Vers 5 heißt es, eure Einstellung soll dergleichen von Jesus. Geht's euch, wenn ihr das bedenkt? Dass ihr alles hingeben müsstet für den Nächsten. Ja, ich weiß nicht, ob ich das immer will. Das kostet ja etwas. Tut vielleicht manchmal weh. Ich muss mich zurückstellen. Das ist absolut herausfordernd. Ich würde sogar sagen, überfordernd. Doch genau da ist die freudige Botschaft. Sie geht weiter. Jesus Christus ist nicht nur gekommen, um uns zu erlösen und diese Fülle zugänglich zu machen, die wir bei Gott haben. Nein, er möchte auch in einer Beziehung leben. Ab diesem Zeitpunkt, wo wir Jesus Christus annehmen als unseren Herr und Heiland, möchte er mit uns unser Leben leben. Nicht mehr alleine, sondern zu zweit sind wir unterwegs. Durch seinen Geist, den Heiligen Geist, den Gott uns geschenkt hat, werden wir befähigt, Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten. Nämlich uns selbst zurückstellen, den anderen höher achten als sich selbst, einander zu ermutigen, selbstlos zu leben. Das sind Dinge, die uns der Heilige Geist schenkt und uns dazu befähigt. Ist das nicht wunderbar? Wir müssen es nicht selbst tun, sondern Christus hilft uns dabei. Ich finde das genial. Absolut genial. Er hilft uns im Leben hier und jetzt. Er hilft dir auch in deiner Lebenssituation, wo du jetzt bist. Schau, ich kenne deine Situation nicht. Vielleicht bist du herausgefordert in deinem Leben an bestimmten Punkten, wo du sagst, da komme ich nicht mehr weiter. Da stehe ich an. Ich habe keine Freude mehr. Oder ich weiß nicht, was du vielleicht für Gedanken hast in zwischenmenschlichen Beziehungen, an den anderen wirklich nicht so hoch achtest. Hier kann Gott dir helfen, Jesus Christus dir helfen. Komm zu ihm, schau auf ihn und erwarte von ihm die Hilfe. Nun kommen wir zum letzten Punkt. Freude zur Ehre Gottes. Wir haben gesehen, Jesus Christus hat sich erniedrigt, aber Gott hat ihn erhöht. Gott kommt zu uns und möchte uns helfen und dienen und uns auch erhöhen, so wie er Christus erhöht hat. Schauen wir also diese Erhöhung mal genauer an. Vers 9 bis 11. Da heißt es, darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Hier im Vers 9 kommt ein Darum. Darum, der Grund, warum Gott Jesus Christus erhöht, ist, weil er gehorsam war, sich erniedrigen ließ. Gott schenkt ihm den Namen über alle Namen. Mit anderen Worten, er wird Herr über alles, alles, was ist hier in diesem Universum. Wir haben es am Anfang gesungen, dieses Universum, im Lied. Jesus Christus ist Herr über das Universum. Nicht nur über diese Welt, über diese Sterne, über alles. Und das drückt auch genau Vers 10 auch aus. Jesus ist derjenige, vor dem sich einmal jedes Knie beugen wird. Du wirst vielleicht fragen, jedes Knie wirklich? Ja, hier steht es. Jedes Knie wird sich beugen vor Christus. Alles, was im Himmel ist, damit sind die Engel gemeint, all diese Wesen, die dort sind, alles, was auf Erden ist und alles, was unter ihr ist. Wer ist denn unter der Erde? Ja, Menschen, die gestorben sind. Auch sie werden einmal ihre Knie beugen vor Jesus. Denn bei der Wiederkunft von Jesus Christus, wenn er wiederkommt, werden alle auferweckt werden und vor ihm knien. Stellt euch das mal vor, das sind Milliarden von Menschen, die da sind und vor Jesus knien. Eine verrückte Beschreibung, ein Bild, das wir uns kaum vorstellen können. Was für eine gewaltige Ehre, die Jesus dazu kommt. Und weißt du, mit diesem Jesus darfst du eine persönliche Beziehung haben. Mit einem Jesus, vor dem Millionen von Menschen niederknien. Und er kennt deinen Namen. Wow! Und dann, wenn alle Menschen da knien, was wird geschehen? Und jeder Mund wird dann erkennen, Jesus Christus ist der Herr. Kannst du dir das vorstellen? Dein Nachbar, dein Schulkollege, dein Arbeitskollege, der vielleicht heute lästert über dich, weil du an Jesus Christus glaubst, er wird sagen, Jesus Christus ist der Herr. Er wird das sagen. Sie wird das sagen. Unglaublich. Ich weiß nicht, wie gut das ankommt, wenn du vielleicht am Montag dann wieder zur Arbeit gehst und sagst, du wirst einmal sagen, Jesus Christus ist der Herr. Er wird dich vielleicht mit großen Augen anschauen und sagen, nein, das werde ich nie. Aber glaub mir, diese Macht, diese Herrlichkeit, die Jesus Christus hat, wird auch sein Herz beugen. Dass er bekennen und erkennen muss, Jesus Christus ist der Herr. Doch das ist nicht die entscheidende Frage am Ende dieser Zeit. Die entscheidende Frage ist nicht, ist Jesus Christus der Herr? Sondern die entscheidende Frage ist Jesus Christus mein Herr? Das ist die Frage. Das ist die entscheidende Frage. Hast du eine Beziehung zu diesem Herrn? Denn es wird verheißen in der Bibel, dass nur all jene, die eine persönliche Beziehung haben, die Jesus Christus aufgenommen haben in ihr Leben, das ewige Leben ererben werden. Wie gewaltig ist das? Ist Jesus auch dein Herr? Was zusammen kommt zum Schluss. Ohne Jesus Christus haben wir keinen Zugang zu Gott. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, hat alles hingegeben, seine Herrlichkeit verlassen, kam auf diese Erde, hat am Kreuz bezahlt für meine Schuld, ist auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Ja, wenn wir zu ihm gehören und diese Vergebung angenommen haben, dann haben wir Grund zur Freude. Dann ist er die Quelle von unserer Freude. Nicht das, was wir tun, nicht das, was wir in der Gemeinde alles haben, soll uns erfreuen. Nein, der Grund, der gelegt ist und der Grund unserer Freude ist Jesus Christus. In der FG Wilchingen haben wir einen Vers an der Wand. Den habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr dort seid. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich lobe und preise dich. Ich kann nur einstimmen in diesen Lobpsalm von Paulus. Herr, wie gewaltig ist es, dass du deinen Platz im Himmel verlassen hast und auf diese Erde gekommen bist, um uns zu erlösen. Du hast alles aufgegeben. Für mich, für uns. Damit wir gerettet werden. Ewiges Leben haben. Und in dieser Freude leben dürfen. Diese himmlische Zukunft, die wir haben in dir. Hab Dank dafür. Hab Dank dafür. Und Herr, du weißt, dass viele Menschen auch in schwierigen Herausforderungen stehen. Immer wieder in ihrem Leben. Auch wir, die wir hier sind, haben Schweres zu tragen manchmal. Diese Freude, diesen Blick auf dich, haben wir vielleicht manchmal auch vergessen. Wir sind in den Hintergrund gerückt. Und Herr, ich möchte dich besonders jetzt für all jene bitten, die eben in so einer schwierigen Situation sind. Herr, hilf du ihnen, steh du ihnen bei und schenk ihnen diesen Blick auf dich, dass wir in dir alles haben, was du uns geben möchtest. Alles haben, was wir brauchen. Darum auch große Freude. Große Fülle in dir haben. Und Herr, ich danke dir, dass du auch uns gebrauchen kannst zum Zeugnis für dich. Herr, lass diese Freude, die wir haben in dir, ausstrahlen in unserem Herzen. Ausstrahlen von dieser Gemeinde aus in diese Welt hinaus. Zum Zeugnis für dich, was du bewirkst in unserem Leben. Dass du der Herr und Heiland bist. Und ich danke dir für diese Adventszeit, wo wir das genau in Erinnerung rufen dürfen, dass du gekommen bist, um zu erlösen, zu befreien und uns ein Leben in Freude zu schenken. Hab Dank. Amen.